Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit mir, Kenan Hasic. Und heute werden wir uns meinem halbaktuellen Film widmen. Einer, der schon ein bisschen länger in Deutschland raus ist und jetzt auch schon, ich sag mal so, durch diverse Podcasts oder Portale auch schon durchgesprochen wurde. Ein Film, der auch schon fast einen Monat jetzt in Deutschland schon läuft, seit dem 26. März. Wir reden heute nämlich über Pillion von Harry Lytton, ein Regiedebüt und der letztes Jahr in Cannes für Wellen geschlagen hat und ja, den Begriff Domcom mittlerweile prägt in der Popkultur. Und man hört ja schon das kleine Lachen im Hintergrund. Ich mache das natürlich hier nicht alleine und begrüße meinen verehrten Freund, den lieben Daniel.
Moin Kenan, ich freue mich auf die wilde Fahrt und ich hoffe, du hast für mich auch einen Helm mit dabei, ne? Weil ohne Helm lassen mich meine Eltern nicht fahren.
Na, ich fahre nie mit Helm. Ich habe schon damals auf dem Fahrrad nie einen Helm getragen.
Du bist ein Gefahrensucher.
Ja, ich war immer ein schlechtes Vorbild. Absolut. Und ja, ich hab ja hier im Oberstübchen ja auch nichts, weil ich beschützen möchte.
Erinnert mich an meine alte Mathelehrerin, die mal gesagt hat, wisst ihr eigentlich, warum der Lukas immer so eine große Tasche mit dabei hat? Da ist Stroh drinne, der kann ja nicht alles im Kopf haben.
Tatsächlich habe ich auch meinen alten Physiklehrer zitiert, der auch immer mit dem Fahrradhelm gefahren ist und er meinte, ja, ich muss ja das Big Brain auch hier beschützen. Mhm. Ja, hat er recht gehabt. Hat zwar nur für einen Lehrerposten gereicht, aber ist okay.
An alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen, ich hoffe, ihr hört uns weiter zu, der Kenan hat das nicht so gemeint. Ihr seid das Rückgrat der deutschen Gesellschaft, unserer Bildungskultur.
Ja. Ich hoffe, ihr werdet alle gut bezahlt. Ihr seid verbeamtet und müsst nicht in Burnout gehen, Leute. Ja, oder generell habt euch nicht schon umorientiert, weil die Arbeitsverhältnisse beschissen sind. Aber das ist ein anderes Thema für Leute, die wesentlich mehr Ahnung darüber haben als wir.
Filmpodcaster kann ich sehr empfehlen als Umschulung.
Toller Beruf auf jeden Fall. Wird auch gut bezahlt, oder Daniel?
Ja, natürlich. Also wir kriegen jeden Tag großzügige Überweisungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber am liebsten könnt ihr uns ja beschenken, wenn ihr uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast da lasst. Da sind wir auch mit zufrieden. Ihr müsst uns kein Geld schicken. Da haben wir schon genug von.
Ja, super. Das war der Werbeanteil dieser heutigen Sendung. Genau, aber Daniel, bevor wir gleich loslegen, wie geht es dir? Wie bekommt ihr der erste Monat des Frühlings?
Ah, ich freue mich so, dass Frühling ist, Kenan. Heute waren auch mal die Temperaturen so, dass man mit T-Shirt draußen rumlaufen konnte, die Sonne scheint. Ich freue mich einfach wieder, dass die warme Jahreszeit beginnt, weil dann wird die Laune bei mir, bei den Kids und auch bei den Leuten da draußen wieder besser. Aber ich freue mich natürlich dann trotzdem auch abends, wenn es sich wieder abkühlt, zu Hause zu sitzen oder im Kino und mir ein schönes Filmchen anzuschauen. Wie ist es denn bei dir?
Ja, geht mir ähnlich. Das gute Wetter mitzunehmen, mal den Stadtstrand in Düsseldorf, das Kaltgetränk mal, oder das Spaßgetränk, wie man so schön heutzutage sagt, zu genießen und ja, im Park unterwegs zu sein. Und man merkt, Menschen sind besser gelaunt mittlerweile und man sieht mehrere Leute lächelnd an einem vorbeilaufen, was nicht an mir liegt, sondern an dem Wetter. Und ja, es fühlt sich ein bisschen befreiender an. Auch wenn wir natürlich in einer Welt leben, die im Brand gesetzt ist aktuell.
Das Spaßgetränk, da höre ich den Suchtberater schon aufschreien aufgrund des Framings.
Ja, die Popkultur ist schuld an dem ganzen. Social Media hat mich dazu gebracht, Alkohol als Spaßgetränk zu verstehen. Wobei man ja sagen würde, meine Generation, die alle etwas jünger sind als ich, wir trinken ja alle weniger. Das darf man nicht vergessen.
Ist das so?
Ja. Hm. Deshalb ummodellieren ja viele Brauereien ja auch auf Radler und 0,0 auch um.
Also ich dachte, das liegt daran, dass ihr jetzt alle Aperol Spritz trinkt und kein Bier mehr.
Nee, das nicht mehr zwingend, sondern einfach wirklich die Alternative wird gesucht, dass einfach jüngere Menschen immer weniger Alkohol trinken wollen, wegen gesünderen Lifestyle natürlich. Was natürlich Widerspruch ist, wenn sie dann Zigaretten rauchen oder andere Sachen zu sich nehmen oder vapen gehen. Aber auch einfach nicht betrunken werden wollen und ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Ja, wie gesagt, spricht natürlich nicht für die komplette Allgemeinheit. Das ist natürlich auch alles immer sehr situativ und auch vor allen Dingen durch Lebensrealitäten und durch die Kultur, die einem umgibt, natürlich geprägt. Das ist in städtischen Kontexten und in dörflichen Kontexten natürlich auch wieder anders sozialisiert.
Ja. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf Threads einen schönen Thread gefunden, wo sich jemand darüber beschwert hat, dass Gen Z ja die Columbus-Generation wäre, die anscheinend alles neu erfindet, was schon da war. Und das dann claimt und dann haben Leute Dinge drunter gesammelt und da musste ich jetzt gerade dran denken, weil das klang jetzt so, als hätte die Gen Z Abstinenz erfunden, Abstinenz entdeckt.
Ja. Wir haben jetzt Abstinenz erfunden. Natürlich, natürlich. Es ist genauso wie wenn jemand damals auf Facebook oder jetzt heute auf Instagram schreibt, Lesen ist so underrated.
Ja. Oder wie hieß das nochmal? Silent Walking?
Ja. Leute haben spazieren gehen
für sich entdeckt. Genau, Leute gehen spazieren im Wald. Und haben das Smartphone in der Hosentasche. Das war Silent Walking, ja. Der große Trend 2025.
Das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, wir befinden uns ja immer in einem kulturellen Loop. Wir erfinden nichts mehr Neues, wir recyceln letzten Endes nur noch. Deshalb ist ja auch dieser Trend, analoge Medien wieder zurückzuholen, auch wieder mit am Start.
Ja.
Was halt im Prinzip aber auch nichts anderes ist, als letzten Endes noch eine neue Form von Ästhetisierung. Letzten Endes ist das alles reine Persönlichkeitsbranding und nichts weiter als, ja, die weitere Form von, ich konsumiere halt ein bisschen anders als die Gesellschaft. Ich bin etwas Besonderes, weil ich hier nicht mehr im digitalen Zeitalter sein werde. Aber ich poste trotzdem alles über alle sozialen Medien, dass ich gerade mir neue Platten gekauft habe, dass ich jetzt wieder Kabelkopfhörer trage oder einen Walkman mal mit mir rumsteppe.
Ja, warte ab, bis der Discman wieder in ist und die Leute dann merken, dass das zum Joggen eine riesengroße Scheiße ist. Bin ich nämlich quasi wieder 16, wo ich mit meinem Discman draußen joggen war und du musstest dieses Ding immer so halten oder einen mit Anti-Schock haben, dass du halt nicht ständig im Lied springst durch die Erschütterung. Das waren noch Probleme damals, die wir da hatten. Meine Fresse.
Naja, ich freue mich eigentlich wieder mit dem schönen Radio einfach auf dem Sportplatz wieder zu sein und Fußball zu spielen wie damals.
Ah, mit dem Ghetto-Blaster. Ja.
Und damals einfach dann über YouTube, irgendwann hatte YouTube Premium in der Form gab es oder Internet Flatrate, dass man YouTube-Songs holen könnte und dann auf einmal, als man irgendeinen Rap-Song gehört hat, auf einmal dann am Ende des Songs dann noch die Album-Promo noch irgendwie dazwischen kommt. Ah, das waren Zeiten.
Das Schöne am Wetter ist ja auch, Kenan, es gibt ja Menschen, die machen Silent Walking und es gibt auch Menschen, die putzen jetzt gerade ihr Motorrad und dann fahren die auch mal wieder ein bisschen durch die Wildnis, heizen mal durch die Gassen und Wälder und Landstraßen und vielleicht trifft man ja auch die ein oder andere Liebschaft, ne, wenn die Frühlingsgefühle hochkommen.
Ich hatte übrigens mal einen Fußballtrainer früher, der hatte den ehrenwerten Namen oder Spitznamen Spunk. Von Pippi Langstrumpf, vielleicht kennst du, sagte der Name noch was. Und der war auch so ein Punker, so ein Wacken-Punker gewesen und hat sich auch einmal im Jahr immer mit ein paar Motorradfreunden und alten Gesellen, mit denen man aus dem Punk getroffen, an einer Forellenhütte, wo sonst immer so Angler rumhängen, haben ein riesen Lagerfeuer angezündet und dann sich 3 Tage einfach bis zur Besinnungslosigkeit besoffen.
Haben die sich da auch Hundemasken aufgezogen?
Das weiß ich nicht, ob Opferrituale oder so stattfinden. Es war Pfingsten zur Zeit auf jeden Fall immer. Wir waren auf jeden Fall einmal, glaube ich, dort mal auch, als die Mannschaft war, die er trainiert hatte, mal hin. War ein bisschen fiebertraummäßig alles, aber wir haben es heil auf jeden Fall rausgeschafft. Wir wurden nicht geopfert.
Sehr gut. Und unsere Hörerinnen und Hörer schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, weil ich dir quasi 2 dicke Vorlagen geliefert habe, um auf unser heutiges Thema einzusteigen. Und du hast beide liegen lassen.
Bewusst natürlich.
Ja,
und
ja,
reden wir heute über Pillion oder auf Deutsch Pillion von Harry Lydon. Und wie ich schon gesagt habe, letztes Jahr in Cannes sein Debüt gefeiert. Und wir waren sehr gespannt, weil er halt auch 2 interessante Darsteller mit dabei hat. Zum einen Alexander Skarsgård, den wir natürlich in den letzten Jahren sehr variabel, sehr versatile auch erlebt haben. Na, nicht nur durch Rollen wie in Succession beispielsweise oder Northman oder Infinity Pool, auch zuletzt in The Moment, den Charlie XCX Mockumentary-Film, wo er auch immer verschiedene Rollen gespielt hat, wie gesagt, ganz, ganz wie sein Vater, muss man sagen, also Stellan Skarsgård. Und dann Harry Melling, den viele sicherlich nur wirklich aus Harry Potter kennen, damals als Dudley, den Cousin von Harry gespielt, der bei den Dursleys ja auch gewohnt hat, hat dann noch ein paar kleinere Rollen gehabt, hier und da, aber so Ballad of Buster Scruggs, der zum Beispiel damals auf Netflix bekannt war von den Coen-Brüdern, oder zum Beispiel auch in den Joel Coen-Film The Tragedy of Macbeth hat er eine größere Rolle gehabt. Da habe ich ihn erstmal, also wieder so ein bisschen für mich entdeckt und war sehr interessiert, weil er da den Malcolm auch gespielt hat. Und vor allen Dingen war ich dann neugierig, weil ich glaube, dass jetzt viele, die jetzt Macbeth oder Scruggs halt nicht gesehen haben in den letzten Jahren, auch gerade weil einer von den auf Netflix gelandet ist und der andere halt über Covid rauskam und deshalb komplett an alle, an die meisten vorbeiging, war ich gespannt, wie er so aufgenommen wird. Genau, Letterboxd aktuell bei einem 3-5er Rating, also solide aufgenommen. Und ja, wollen wir eigentlich auch mal direkt reinstarten. Worum geht's denn, Daniel? Du hast den Film ja recht frisch gesehen. Bei mir ist der ich habe den Ende März gesehen zuletzt. Das ist ein bisschen was her, aber du hast den ja, glaube ich, heute oder gestern sogar gesehen?
Gestern habe ich den geguckt, genau. Wir folgen Colin, der von Harry Melling gespielt wird. Der ist ein schwuler junger Mann, der in einem Parkhaus, so als Parkhauswächter arbeitet und da Strafzettel verteilt, wenn jemand sein Ticket überschritten hat oder keins gelöst hat. Und er singt mit seinem Vater in einer A-Cappella-Band. Und da lernt er zu Weihnachten bei einem kleinen Auftritt den Biker Ray kennen, der von Alexander Skarsgård gespielt wird. Und er lernt Ray schon so ein bisschen als krummeligen, zurückgezogenen Typen kennen, aber irgendwie fühlt er sich auch zu ihm hingezogen, weil Ray ein cooler Biker ist und schon mit seinem Motorrad auf dem Weg zur Kneipe an den vorbeigebraust ist. Und dann steckt Ray ihm auf einmal einen Zettel zu mit der Telefonnummer und einem Treffpunkt. Und dann fragt er sich schon so, okay, also hat der Typ jetzt wirklich an mir Interesse? Weil das ist ja so, ohne Harry Melling jetzt zu nahe treten zu wollen, aber vom Aussehen liegen da ja schon so ein paar Level dazwischen. Und dann entpuppt sich tatsächlich Ray als ebenfalls schwuler Mann, der mit Colin eine ganz besondere Beziehung eingehen möchte. Der sucht nämlich jemanden, der ihm unterwürfig ist. Und das entwickelt sich dann zu einer BDSM-Beziehung der ganz besonderen Art. Und wir verfolgen eben Colin, wie er in diese Beziehung reinschlittert, so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird, wie er seine ersten Erfahrungen macht. Und wir versuchen natürlich herauszufinden, ist das denn überhaupt was für Colin? Warum steckt er in dieser Beziehung, in dieser Dynamik? Wie wirkt sich die auf ihn aus? Und ist er da wirklich die richtige Person für oder lässt er sich da eventuell zu sehr ausnutzen?
Super, vielen Dank dafür und lass uns dann mal direkt in die Kernhandlung und die Themen schon mal einsteigen. Und zwar fallen mir direkt natürlich zwei Sachen ein. Zum einen natürlich die Art und Weise, wie der Film vermarktet wird. Domcom wird natürlich als Begriff genutzt mit die Domcom des Jahres. Man fragt sich natürlich, was sind eigentlich die Stellvertreter eigentlich davon und, und mit wem konkurrierten die eigentlich in diesem Genre aktuell? Ne, man kennt ja natürlich BDSM-Filme, so ein bisschen, wenn man an die Wachowskis denkt, mit so einem Film wie Bound, denkt man an sowas vielleicht noch oder an BDSM-Horror beispielsweise, wenn man an Hellraiser zum Beispiel denkt, dass da gewisse Ästhetiken natürlich freigesetzt werden. Aber hier erleben wir es natürlich immer ein bisschen in einem subversiveren Ton, was ich als Regiedebüt super mutig finde, weil es halt natürlich zum einen sehr nischiges Projekt ist, aber auch gleichzeitig eben die Star Power natürlich irgendwie auch bekommen mit Skarsgård, ein Harry Melling, der natürlich irgendwo in nischigeren Kreisen oder halt im Fandom von Harry Potter irgendwo mal als Name kursiert. Und dann macht er halt eben nicht nur so eine romantische Beziehung, die erzählt wird, die aber gleichzeitig eben eine gewisse subversive Form hat. Zum einen geht es natürlich sehr viel um Männlichkeit, es geht natürlich so ein bisschen um Biker-Klischees, die man aufbrechen möchte. Ne, Ray, du hast es ja schon genannt, wirkt nach außen hin super wie der klassische harte Biker, muskulös, gut aussehend, sehr stoisch dabei auch, gleichzeitig der halt direkt Dominanz verkörpert. Und dann hast du auch gleich dann Colin, der eben sehr unterwürfig rüberkommt, sehr unsicher, natürlich auch unsicher natürlich, weil er halt eben natürlich keine festen Beziehungen in seinem Leben bisher hatte, sondern gerade sehr frisch natürlich auch in der Szene ist. Ne? Ja. Man sieht ja schon am Anfang in der Bar, wenn er dieses Date vorher hat, wie sehr verkrampft diese Kommunikation dabei auch ist. Und gleichzeitig eben geht es dann innerhalb dieser Beziehung dann eben um diese natürlich Machtbeziehung, die zwischen beiden dann auch direkt herrscht, dann auch diese wirklich Sub- und Dom-Geschichte dabei entwickelst, wo es auch eben um Bedürfnisse, Kontrolle geht und auch natürlich die Beziehung anhand des Bikes natürlich dann auch gedeutet wird, dass wir halt eben Ray als den Fahrer haben und Colin natürlich der hinten auf ihn drauf sitzt, mit ihm nicht reden kann, kommunikativ nicht erreichen kann, aber sich an ihm festklammern darf, eine gewisse andere Form von Berührung, von Nähe, die da zugelassen wird und er natürlich auch immer eigentlich nur über die Schulter schauen kann. Er sieht nie was er fühlt, er kann ihn nur von der Seite sehen, wenn er auf dem Motorrad hinter ihm sitzt, sondern und kann halt im Prinzip nur durch seine eigenen Berührungen irgendwie eine Form von Affektion hingeben, was eine interessante Form halt eben von Unterwerfung auch eben in sich gibt.
Genau, daher kommt ja auch der Name des Films Pillion, das ist ja die Bezeichnung für den Sitz hinterm Fahrer auf dem Motorrad und das ist eben die Perspektive, wie du sie gerade eben schon beschrieben hast. Also Ray ist so wortwörtlich im Fahrersitz. Er bestimmt das Tempo, er bestimmt die Richtung, in die diese Beziehung läuft, wie eben auch bestimmt, in welche Richtung das Motorrad fährt, mit welcher Geschwindigkeit. Gleichzeitig hast du dann aber als Colin oder musst du als Colin eben auch dieses Urvertrauen in diese Person haben und du kannst dich ja in dem Sinne nur festklammern und das Leben liegt eigentlich in der Hand dieser Person. Das heißt, obwohl diese Position unterwürfig ist, ist es dennoch eine gewisse Nähe und ein gewisses Vertrauen, was zu dieser Art und Weise der Beziehung dazugehört, was ich dann eben auch extrem spannend mit dieser Biker-Metapher dann finde.
Genau, weil Ray muss halt eben, also Ray ist natürlich jemand, der nach der Gefahr natürlich strebt, weil Motorradfahren an sich natürlich durchaus eine gefährliche, temporeichere Form natürlich mit sich bringt. Und als zweite Person dahinter zu sitzen, ist natürlich, wie du schon sagtest, das Vertrauen, das geweckt werden muss, dass man diese Nähe zum einen zulässt, aber auch gleichzeitig halt eben dem genug vertraut, dass sein Leben in guten Händen ist, dass um ihn gekümmert wird. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Art und Weise natürlich, wie man diese Beziehung auch natürlich miteinander kombiniert. Gleichzeitig, wenn Colin das erste Mal bei Ray auftaucht, wie die Beziehung ganz klar errichtet ist, wo er ihm ganz klare Instruktionen gibt, ihn auch teilweise sehr isoliert und sehr auch von der Außenwelt dann abtrennt, ihm klare Vorgaben gibt. Aber dann merkst du auch immer so, dass es diese kleinen Momente gibt, wenn Ray natürlich es zulässt, die mal so ein bisschen was aufheitern, aufschmelzen lassen und dass man auch verschiedene physische Attribute natürlich nennt. Ich mag ja zum Beispiel die Szene, in der sie Wrestling betreiben, beispielsweise. Wrestling ist natürlich sowieso eine der größten Subversionen, die du von Männlichkeitsbildern hast, weil du dort muskulöse Männer hast, die im Babyöl eingesprüht sind, in hautengen Unterhosen oder in Latex oder in verschiedenen Outfits eine gewisse Larger-than-Life-Performance abgeben, die Ray auch hier natürlich hat. Und es darin geht, dass zwei Männer natürlich irgendwo eine Zuneigung im Ring zueinander entwickelt, eine Verbindung durch Combat-Sport quasi entwickeln, weil sie merken, dass sie eine Synchronität haben, eine Art und Weise, wie sie auch körperlich zueinander finden und das finde ich halt gerade hier auch interessant und super spaßig auch dabei zu beobachten, wie sie da auch diese Grenzen auch versuchen auszuloten.
Gerade weil es in dem Moment ja auch ein Kampf auf Augenhöhe ist, ne? Du hast ja eigentlich Colin, der die unterwürfige Position hat, aber in diesem Wrestling-Match, obwohl Ray körperlich überlegen ist, hat Colin ja auch die Möglichkeit zurückzuschlagen und er soll ja gleichzeitig auch in den Kampf mit einsteigen. Das heißt, du hast da einen dieser wenigen Momente, wo die zwei intim miteinander sind, aber gleichzeitig auch so ein bisschen auf Augenhöhe agieren können.
Genau. Er lädt ihn quasi, also er fordert ihn heraus, dass er ihm näher kommen soll.
Genau.
Und das ist halt auch, um herauszufinden, auf welcher Stufe natürlich Colin zu dem Zeitpunkt ist und da ein bisschen auch die Erfahrung von ihm auch ausgetestet hat. Man sieht es ja auch danach in der Sexszene, wie sie ausgelotet wird. Das war ja das erste Mal, dass man die beiden physisch in einer sexuellen Interaktion, die über Oralverkehr jetzt hinausgeht, beispielsweise. Mhm. Ne, und da merkt man ja auch natürlich schon, dass da die fehlende Erfahrung noch gegeben ist. Also eigentlich fühlte sich das so an, wie als ob er in so einem kleinen Bootcamp gerade dabei hat und mal so testet, wie viel hat Colin eigentlich gerade in sich, um natürlich auch ein bisschen das Fundament dieser Beziehung zu testen und wie viel Raum und wie viel Macht man auch Colin geben kann in den Momenten, ob man halt auch Machtdynamiken umkehren kann.
Ja, Und ich finde so gerade, wenn man halt nicht in dieser Szene drin ist, ist das schon auch eine Szene, die schmerzhaft sein kann beim Zuschauen, weil ich für meinen Teil immer noch nicht klar rauslesen konnte, möchte Colin das jetzt hundertprozentig oder nicht? Ist für ihn das halt ein Experiment, das gerade einen Schritt zu weit geht, oder ist er mit der Situation noch einverstanden? Weil das Ganze tanzt natürlich so wirklich auf der Rasierklinge des Konsens, was da stattfindet.
Ja.
Und deswegen ist es so gleichzeitig einmal ja fast schon ein bisschen schmerzhaft, sich das anzuschauen, weil man nicht weiß, wie tickt Colin gerade in sich drin. Auf der anderen Seite finde ich aber, sieht man gerade auch in dieser Szene und in vielen anderen Szenen, dass Ray, obwohl er der dominante Part ist, dennoch Rücksicht nimmt und schaut, wie weit er gehen kann. Also es ist nie so, dass er diese Dominanz ausnutzt, sondern er möchte, dass die Dominanz ihm auch ein bisschen erlaubt wird, ein Stückweise. Und er verhält sich eigentlich nie wie ein Arschloch, also auch gerade wenn er hinterher die Interaktion mit den Eltern hat, sondern er versucht immer fast schon so ein bisschen gentleman-like zu sein und gewisse Grenzen zu wahren, möchte aber auf der anderen Seite natürlich auch das durchsetzen, was für ihn diese Beziehung ausmacht.
Genau, es geht ja nie darum, dass man diese Macht dann auch missbraucht, sondern dass man halt bewusst natürlich, dass beide in der Position sind zu entscheiden und zu bestimmen, wann es funktioniert und wann nicht. Ray lässt es ja auch Colin ja auch immer offen, dass, wenn es ihm nicht passt, auch jederzeit gehen kann. Ne?
Genau.
Das ist natürlich dann auch ab da natürlich, wenn das Angebot ihm gemacht wird und Colin es ablehnt, fängt ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis ja auch dann dort an.
Mhm.
Und das ist auch dann super interessant, wenn sie auch dann die Community natürlich auch zeigen, also man die anderen Biker der Szene kennenlernt und auch ihre Sub und Doms untereinander sieht, ne, die sind ja auch nochmal ein bisschen anders versteift mit an der Leine sein, Hundemasken tragen, etc. etc. Kommen ja auch immer Eindrücke, wie die Beziehungen untereinander sind. Und da hast du ja zum Beispiel eine ganz andere Form von Nähe, wo sie sich auch eben am Lagerfeuer innig in den Armen liegen, Nähe zulassen, während du ja bei Ray und Colin noch nicht an dem Punkt bist, wo da immer noch diese Distanz natürlich auch gewahrt wird, was natürlich unter anderem auch am Ray liegt, weil bei ihm ja auch immer die Frage gestellt werden muss, ist er überhaupt dazu in der Lage oder versucht er eben gerade durch diese Machtbeziehung vor gewissen Dingen zu flüchten?
Exakt. Du weißt nie, ob das jetzt eine Ausbaustufe der Beziehung ist, dass Ray quasi auch ein gegenseitiges Vertrauen entwickeln muss, um diesen Schritt zu gehen, oder ob es für ihn eben auch ein Stück weit Selbstschutz ist, diese dominante Position auszuüben, damit er nicht an seine Gefühle ran muss. Und ich finde es extrem spannend, dass Harry Lighton sich ja dazu entschieden hat, da auch auf eine echte homosexuelle Biker-Gang zurückzugreifen und da Erfahrungen hat einfließen lassen und noch Biker mit dazugeholt hat, die einerseits so ein bisschen beratend am Set tätig waren, aber soweit ich weiß auch mitgespielt haben direkt. Das fand ich dann auch eine extrem schöne Geste, nicht einfach nur zu zeigen, so wir brechen hier das Klischee auf, sondern wir haben ja auch den lebenden Beweis, dass dieses Klischee aufgebrochen werden kann.
Ja, dass es auch eben eine Subkultur ist, die natürlich auch existent ist, die eben nicht nur von Exploitation oder beziehungsweise von Klischees getragen wird. Und was natürlich auch besonders bei der beiden Beziehung zwischen Ray und Colin ist, ist ja auch einfach das Casting, also der beiden Darsteller ist natürlich da sehr, sehr, sehr vordergründig, weil du hast ja zum einen Skarsgård, der natürlich so ein bisschen diese, ne, aufgrund natürlich seines Körpers, seiner Ästhetik, seiner Normschönheit natürlich auch auf der einen Seite ist. Und dann hast du natürlich eben Harry Melling, der eben weniger einem klassischen normenschönen Mann entspricht. Und auch da super interessante Konversation auch in der Community auch stattfindet, also in der LGBTQIA+-Community, dass er teilweise für viele nicht schön genug war. Das war teilweise Kritiken, die dazu geäußert werden. Und ich denke mir so, fair, es soll aber auch eben kein narzisstisches Potenzial fuelen, dass man ihn angucken kann und sich darauf quasi seine eigene Perversion dadurch laufen ist, sondern es ist ja gerade interessanter, weil die Ästhetik ja auch nochmal zwischen den Machtbeziehungen halt mitspielt, weil Colin natürlich auch durch sein Aussehen weiß, in welcher Position er ist, die er in der Gesellschaft trägt, dass er eben keine Privilegien aufgrund seines Aussehens genießt und sich dadurch halt auch leicht natürlich in solche Machtbeziehungen halt unterwerfen lässt, weil er eben einen geringeren Selbstwert natürlich auch in der Rente befindet. Was natürlich umso spannender ist, dass man bei Ray das nie so richtig ganz weiß, wie er zu seinem eigenen Wert natürlich steht, obwohl er natürlich sehr angepriesen wird von allem und auch als gut aussehend betrachtet wird. Selbst die Eltern von Colin sagen, wie bist du an den rangekommen?
Ja. Und
die Arbeitskollegin.
Die Arbeitskollegin sagt es ja auch nochmal. Und das finde ich auch einen spannenden Punkt, dass wir nie Einblicke in Rays Innenleben erhalten. Also ich finde es gerade auch extrem spannend und eine schöne Entscheidung, dass man ihn als Figur sehr mysteriös lässt über die komplette Laufzeit des Films. Also wir haben ja nie einen Expositionsmoment, wo es dann heißt, ja, ich hatte eine schwere Kindheit oder beruflich mache ich ja eigentlich das und das oder ich habe eigentlich eine Frau zwei Dörfer weiter und ich bin gerade offiziell auf Dienstreise oder ähnliches, sondern er ist einfach dieses Mysterium, diese Entität, die du nicht ganz greifen kannst und du weißt auch nie so ganz, ist er sich seiner Schönheit und seines guten Aussehens bewusst oder schlummert in ihm vielleicht so ein Selbstzweifel oder ein Selbsthass vielleicht sogar? Das macht es auch eben extrem spannend. Und wie oft haben wir uns beschwert, dass es Leute gibt, die normschön sind und uns als Mauerblümchen verkauft wurden in irgendwelchen Filmen. Von daher finde ich es gerade eigentlich so erfrischend, dass man jetzt mit Harry Melling dann auch einen Charakterkopf sozusagen gecastet hat dafür und wir dann eben nicht wie vor ein paar Jahren Anne Hathaway haben, die eine angeblich alte Frau spielen soll, die niemand haben will, nur dieser junge Musiker, der interessiert sich auf einmal für die. Wie kann das denn sein?
Ja, genau. Genau. Also auch dort im Casting ist da schon eine Subversion erkennbar und dass Harry Lyton auch wie sehr viel Wert natürlich auch drauf gelegt hat, wie halt eine öffentliche Wahrnehmung auch damit umgeht. Also er ist sich bewusst, wie natürlich dieser Umgang auch sein wird, gerade weil er auch innerhalb solcher Communities letzten Endes ja auch sehr viel auch Wert auf Ästhetik auch gelegt wird, ne? Natürlich, dass da auch natürlich sehr viele unter Schönheitsstandards auch existieren. Das darf man ja auch nie vergessen, dass das nicht nur auf einer heterosexuellen Basis stattfindet, sondern auch eben gerade in queeren Communities auch eben solche Doppelstandards auch existieren. Das merkt man auch gerade innerhalb dieses Diskurses, dass das genauso halt auch angefertigt ist, dass man halt eben keine, ja, aus Harry Melling eben kein Sexsymbol letzten Endes machen möchte oder machen will oder nicht machen kann, weil er eben genau nicht normschön dann präsentiert wird. Oder halt nicht den Schönheitsstandards der filmischen Queer-Community halt entspricht. Die ja sonst immer sehr, sehr gestählert sind, sehr krasse Gesichtszüge haben.
Aber ich meine, wenn dann auch die ZuschauerInnen da sitzen und sagen, wie ist er denn an den geraten, dann hast du ja eigentlich mit dem Casting alles richtig gemacht, weil dann ist es ja genau der Fakt, den der Film eigentlich aufmachen möchte.
Genau, es möchte genau diese Reaktion aufsetzen und halt auch natürlich mit den eigenen Widersprüchlichkeiten, mit denen man sich selbst konfrontiert, umzugehen. Dass ja auch hinter jeder nicht normschönen Person natürlich auch nochmal ein eigener Mensch auch hintersteckt. Ne? Dass es halt eben nicht nur ein Ideal bildet oder halt eine gewisse Schublade, in der man weiter reindenken kann. Das ist halt auch Harry Lytons Prinzip, das er hier durchgehend im Film verfolgt. Sowohl auch Colin als auch bei Ray, bei dem man halt eben, wie du schon sagst, ihn nicht greifen kann. Er wirkt halt eben diese Person, die man einmal auf eine Party mal trifft und man sich fragt so, was der Deal eigentlich zwischen der Person ist und warum sie so handelt, wie sie handelt. Und dann sieht man sie nie wieder und dann verschwinden sie einfach von der Oberfläche. Und so wirkt er auch natürlich. Und so will er auch sein. Das ist ja genau die Form, die er wählt, um genauso wahrgenommen zu werden.
Und es geht ja auch darum, dass Colin für sich selbst erstmal rausfinden muss, wer ist er überhaupt? Welchen Platz hat er in der Gesellschaft? Was kann er gut? Was kann er auch in einer Beziehung geben? Und ich denke, wenn du da jemanden gehabt hättest, der auch so Regal Skarsgård ist, so als Gegenpol, dann wäre das vielleicht wahrscheinlich fürs Shipping ganz cool gewesen. Aber du hättest natürlich jemanden, der sich dann auch wieder übers Aussehen definiert. Ne? So, ich habe mir diese Person ausgesucht, weil die geil aussieht, weil ich sie attraktiv finde. Und hier muss Colin erstmal für sich rausfinden, okay, warum hat er mich jetzt ausgewählt? Was sieht er in mir? Und was kann ich eigentlich in diese Beziehung reingeben? Und das ist ja auch etwas, was er im Laufe des Films rausfindet. Es fängt ja an mit dem unschuldigen Satz, ja, du bist halt sehr devot oder kannst viel Leidenschaft reingeben oder irgendwie sowas, hat er ja gesagt.
Ja, genau. Und dass er auch sagt, so, ich bin für alles offen. Also sich auch ein bisschen so als leicht quasi, also easy going quasi inszeniert. Genau. Und dadurch hat natürlich auch seine eigene Neugier und sein eigenes Coming of Age letzten Endes auch versucht zu erzählen dadurch. Und das ist ja auch super spannend, was Harry Lyton ja auch dadurch auch inszenatorisch versucht zu machen. Ne? Der Film sieht wirklich, wirklich toll aus. Ich finde den super präzise, minimalistisch inszeniert. Ich finde gerade Er hat die richtige Form von Stille, die er dir reinbringt, weil wir halt eben sehr viel aus Gestiken, kleinen Berührungen und auch Blicken letzten Endes versuchen müssen zu deuten, wo wir genau in dieser Geschichte sind. Vor allem spielt auch mit der trügerischen Art und Weise dieser Beziehung, wie er auch damit spielt. Und das macht ihn halt auch eben schon mal nochmal besonders, weil er eben nicht die Gefühle klassisch ausspricht, sondern die halt auch eben durch die beiden Charaktere und durch ihre, ja, vorhandenen und nicht vorhandenen Innenwelten letzten Endes darstellt.
Absolut. Und ich finde auch, wie das so auf die Außenwelt noch so mal ein bisschen projiziert wird und wie das auch gesellschaftlich hinterfragt wird, hat er auch extrem gut getroffen. Also gerade wenn die Diskussion mit der Mutter entsteht, dass sie sagt, sie hätte Angst um ihren Sohn, weil sie nicht wüsste, was Ray eigentlich für ein Typ ist und was er davor hat. Und Ray ihr dann auch einfach entgegnet, so nur weil sie sich unwohl fühlen, in der Art und Weise, wie ihr Sohn und ich interagieren, muss ihr Sohn doch nicht sein Leben ändern. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was so ich als Zuschauer mitgenommen habe. Auch wenn ich in der einen oder anderen Situation nicht ganz wusste, okay, wie habe ich das jetzt zu deuten oder wie ich mich persönlich körperlich unwohl gefühlt habe, war es doch für die beiden Protagonisten in dem Fall oder die beiden Figuren ein ganz besonderer Moment.
Ja, ist auch ein interessanter Aspekt natürlich von sozialen Beziehungen. Ne? Wir erleben ja Collins Eltern ja auch eben als vermeintlich progressive Leute, die natürlich gar kein Problem haben mit seiner Homosexualität und dass er eben Männer datet. Also da ist man ja schon einen Schritt weiter schon in der Beziehung. Nur dass man hier natürlich jetzt gerade auf so eine Age-Gap-Beziehung mit einem größeren Altersunterschied schaut. Ne? Das Alter ist ungeklärt, aber man geht schon von einem größeren Altersunterschied aus. Mhm. Und dass man natürlich auch gerade aufgrund der Anonymität, die natürlich diese Community auch aufweist, ne, die sich ja eben alle nur untereinander ein bisschen kennen und teilweise vielleicht auch nicht mal richtige Namen verwenden und so weiter und so fort, ist man ja auch als Familienmitglied natürlich auch gar nicht im Bilde, was da überhaupt passiert. Und man lebt dann auch wieder von seinen eigenen Biases und von seinen eigenen Klischeebildern, die man auch aufdeckt. Also es ist eigentlich ein schönes Wahrnehmung der sozialen Beziehungen, die eben nicht involviert sind, plus den internen, emotionalen, intimen Einblick halt innerhalb der Community. Das ist eigentlich ein schönes Gegenbild, wie das dann dargestellt wird.
Und auch wenn die Progressivität natürlich so ein bisschen hinterfragt wird, fand ich das so erfrischend, dass sie einfach vorhanden war. Und mir haben die Eltern so gut gefallen als Figuren, weil du eben nicht noch dieses Fass aufmachst, so ja, der Junge entdeckt seine Sexualität und ist jetzt mit einem Mann zusammen und da gibt es irgendwie noch künstliches Drama, weil die Eltern das nicht wollen und du einfach zwei unterstützende Eltern dabei hast. Auch jetzt ohne zu viel zu verraten, warum, aber der Vater fährt mit Colin hinterher noch ein bisschen durch die Gegend und unterstützt ihn bei gewissen Dingen. Und das war einfach so herzlich zu sehen, dass da jemand hinter seinem Kind steht und wir nicht die x-te Story haben, wie wir haben ein Coming-out und du musst jetzt auch noch damit klarkommen, dass deine Eltern dich verstoßen wollen.
Genau, ich glaube, am ehesten ist das noch zu vergleichen mit Call Me By Your Name von Luca Guadagnino. Da gibt's ja auch eben mit Michael Stuhlbergs Vaterfigur von Timothy Chalamets Elio, wo man ja auch die klassischste aller homosexuellen Geschichten erzählt. Ein jünger Mann letzten Endes fällt quasi in die Hände eines älteren Mannes, der die Liebe nicht erwidern kann und sich halt sozial flüchtet, plus natürlich der gesellschaftlichen Ordnung. Hier ist es natürlich schon einfach, da ist es schon hingebrochen. Es ist nicht illegal, diese Beziehung zu führen, sondern sie ist bewusst anonym gewählt letzten Endes.
Die Musik fand ich auch noch extrem gut eingesetzt. Oh, ja. Du hast ja die Bildsprache schon angesprochen. Der ist hervorragend gefilmt und ich fand, der hat auch einen Flow, der gut durchgeht. Der geht 107 Minuten. Also ist der weiß wirklich, wie lange er laufen muss. Du hast keinerlei Längen. Also kannst du gleich gerne noch was zu sagen. Aber ich hatte zumindest keinerlei Phasen, wo ich irgendwie Durchhänge hatte, wo ich dachte, okay, jetzt wiederholen sich hier die Beats oder irgendwas ist unrund, sondern es ging für mich halt wirklich ganz gut durch. Und gerade, wie das musikalisch eingesetzt wird, einmal natürlich mit den A Cappella-Parts, die Colin und sein Vater mit der Crew da zu Besten geben. Mhm. Aber du hast ja auch noch eine Facette an Ray, dass er Piano spielt. Ja. Und die Stücke, die er spielt, werden ja gleichzeitig noch ja so ein bisschen mit kleineren Techno-Elementen versehen, nochmal aufgegriffen und in den Soundtrack eingearbeitet. Und das hat für mich so hervorragend funktioniert und nochmal so ein paar neue Aspekte dieser Beziehung auch zutage gefördert.
Ja, absolut. Der Score ist sehr gut getroffen. Ist von Oliver Coates, der auch zum Beispiel für After Sun die Musik komponiert hat. Und auch jetzt für den aktuellen History of Sound, der jetzt in den aktuellen Kinos läuft. Sounddesign ist natürlich auch super. Ne? Diese Mischung aus eben Motorengeräusche, meets Natürlichkeit, Stille letzten Endes, die dann zugelassen wird. Finde ich auch schönes Kontrastbild, das man da bildet. Und auch dort halt, dass viel auch durch eben diese Klänge und durch den Sound miterzählt wird. Eben auch, wie viel da mitschwingt. Und dann dadurch auch die Momente dadurch auch greifbarer fühlen, indem man halt eben mit dem Sound spielt und halt zu richtigen Moment dann ein- und ausblendet, wann genau gerade was emotional empfunden wird. Da wird schon viel halt natürlich auch einfach über die Sounds und auch die über die Bildsprache letzten Endes kommuniziert in dem Film. Das ist schon eine sehr präzise Leistung, die hier erbracht wird vom Team.
Ja, definitiv. Gerade wenn er auch weiß, wann er mal eben weder Sound noch Musik einsetzen muss. Ne? Also du hast hervorragend untermalt, wenn es notwendig ist, aber der Film weiß auch in den richtigen Stellen, wann er leise zu sein hat.
Ja, absolut. Wollen wir noch mal kurz jetzt in Richtung Ende gehen mit dem Spoiler-Teil?
Ja, das können wir gerne machen.
Weil ich glaube, beim Film sollte man schon reden, wie er endet und mit was sie abschließen und welche Lektion er auch im Prinzip draus gezogen wird. Genau, da ihr jetzt hier für Leute, die den Film noch nicht gesehen habt, ihr habt jetzt schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl bekommen, dass wir beide sehr angetan von dem Film sind. Das ist ein sehr cooles, interessantes und originelles Coming-of-Age-Drama ist mit halt interessanten Beziehungsmustern, Machtdynamiken, die reingespielt werden. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über die Endmomente des Films reden, wie er abschließt. Und deswegen ab jetzt Spoiler offiziell. Genau, Daniel. So, Leute sind gewarnt. Dann lass uns mal eintauchen in den Spoiler-Teil. Und da wollen wir uns so ein bisschen in die Eskalationsstufe bewegen. Colin dreht ja irgendwann mal ein bisschen am Rad und kein No Pun Intended und fängt an, so ein bisschen die Beziehung zu hinterfragen. Er fragt ihn erstmal so ganz langsam, hey, wollen wir auch mal so ein bisschen außerhalb der Rollenbilder, die wir haben, mal unsere Beziehung versuchen zu vertiefen, mal so einen Tag frei zu nehmen, wie normal, wie quasi wir beide, also das als Colin und Ray letzten Endes durch die Straßen zu gehen und halt vielleicht auch ein Couple zu sein, ein Pärchen, das lehnt Ray ab, ist total nicht offen dafür und dann eskaliert das einfach irgendwann mal, dass ja, Colin durchdreht und sagt, ach okay, dann du möchtest das nicht, dann werde ich jetzt auch deinen Befehlen jetzt nicht mehr folgen, ich werde jetzt so ein bisschen in meine eigenen Scharmütze durchziehen, mich zwanghaft in dein Bett legen, in dem ich nicht liegen darf. Ich klaue sein Motorrad und fahre einfach mal quasi in meiner Unterwäsche einfach mal durch die Straßen hinauf. Man sieht ihn, wie er sich dann wirklich versucht, Kontrolle zu holen auf eine sehr spannende Art und Weise. Ich mag den Moment total, weil er halt da aus seinen Rollenmuster ausbricht und halt auch wirklich das erste Mal auf Augenhöhe mit Ray halt auch dann geht und Ray auch absoluten Kontrollverlust dann auch akzeptieren muss. Und das führte dann natürlich auch dazu, dass die dann irgendwann mal sagen, okay, dann lass uns mal diesen freien Tag nehmen. Bis dahin erstmal, wie fandst du diesen Ausbruch, den dann Colin hatte?
Extrem genugtuend, weil vorher ja noch etwas passiert, das diesen Ausbruch auch ein bisschen fördert, nämlich Colins Mutter stirbt dann ja.
Genau, sie hatte Krebs, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
Genau, sie hatte Krebs, verstirbt dann. Wir sehen die Beerdigung, bei der Ray natürlich dann auch nicht anwesend ist. Und als Colin dann aber hinterher vor Rays Tür sitzt, sagt er so ein bisschen lapidar, ja, wie war's denn? Und wechselt dann aber auch relativ schnell das Thema. Und das wird ja so ein bisschen der Auslöser, dass Colin merkt, okay, die Trauer, die er jetzt da bewältigen muss, er hat niemanden, der ihn unterstützt oder mit ihm diese Trauer teilt, was dazu führt, dass er sich beim Kochen die Hände absichtlich am Topf verbrennt. Und dann merkt er aber, dass er dadurch eine Reaktion bei Ray provoziert, nämlich Ray kümmert sich ein bisschen um ihn, schaut dann eben, dass es ihm gut geht, dass er die Hände kühlt. Und da war für mich der Moment, in dem Colin hat aufblitzen sehen, okay, da schlummert doch schon mehr unter Ray.
Da ist ein Mensch dahinter.
Genau, da ist ein Mensch dahinter. Da ist eben, oder wir haben nicht nur die Beziehung auf dieser Ebene, sondern wenn er will, dann kann er sich ja um mich kümmern und dann, ich bedeute ihm auch etwas. Und das ist dann eben so der Katalysator, mit dem Colin versucht, dann immer einen Schritt weiter zu gehen. Und es war extrem spannend zu sehen, dass Ray auch irgendwann einsieht, dass er überhaupt keine Macht hat. Also er hat ja auch überhaupt keine Möglichkeit, seine Macht zu manifestieren, sondern die Macht basiert einzig und allein darauf, dass Colin von sich aus sagt, okay, gut, du bist ja der Chef.
Er erlaubt es ihm.
Genau. Und was ja in dem Sinne auch eine Art von Machtausübung ist, indem er nämlich ja freiwillig entscheidet, sich unterzuordnen. Und gerade zu sehen, wie Ray selbst eben auch merkt, dass er überhaupt keine Handhabe hat. Und ich finde, das macht der Film auch extrem gut, dass er bei Ray bleibt, unserem Charakter, wie wir ihn kennengelernt haben, und er dann eben nicht gewalttätig wird oder überaus aggressiv wird, sondern er schiebt ihn ja aus der Tür raus und hat gesagt, hier, dann verzieh dich. Oder diese Trotzreaktion, als Colin sagt, ich möchte gerne noch dieses Kapitel hier zu Ende lesen. Und dann macht er ja einfach das Licht aus und verlässt den Raum. Das fand ich schon extrem stark zu sehen, dass Colin sich dann auch versucht, die Freiräume zu nehmen, dass er sich auch emanzipiert und dass er dann eben auch seine Rolle findet und genau weiß, bin gerne unterwürfig, aber das ist auch eine Entscheidung, die ich bewusst treffe und ich lasse niemanden mich in diese Position zwingen.
Ganz genau. Und faszinierend ist ja auch dementsprechend auch der Part, dass Ray auch keine andere Möglichkeit bleibt, weil das Einzige, was er immer sagen kann, wenn du nicht zufrieden bist, dann geh raus. Das ist ja, wie gesagt, er hält ihn ja nicht als Haussklaven letzten Endes, sondern es ist halt eine gegenseitig konsensuale Machtbeziehung, die halt eben natürlich auf das Einverständnis von beiden angewiesen ist. Daran erinnert sich der Film zurück. Er geht halt nie auf die Ebene, dass man genau davon Missbrauch dann irgendwann mal tätigt, sondern man bleibt immer in diesem unausgesprochenen Vertrag, den die beiden haben.
Und du merkst dann ja natürlich daran auch, dass Ray wirklich Gefühle für Colin hat, weil Ray hat ja genauso die Möglichkeit, aus dieser Beziehung auszutreten. Er tut es dann aber nicht. Er könnte genauso gut sagen, okay, Colin ist jetzt mit meinem Motorrad abgehauen. Am nächsten Tag sitzt er wieder vor der Türe. Was macht er? Er streichelt ihn, er bittet ihn wieder ins Haus zurück und sagt, hey, ich habe Frühstück für uns gemacht. Wir probieren das mal mit diesem Tag Auszeit. Und da merkst du ja, ihm liegt etwas an Colin, weil ansonsten hätte er einfach gesagt, du, das kann ich nicht gebrauchen. Die Art von Beziehung ist es nicht. Da ist die Tür. Ich möchte dich nicht mehr wiedersehen. Und er entscheidet sich aber eben genau das Gegenteil zu tun und Colin eben diesen Tag der Auszeit zu gönnen, in dem die beiden auf Augenhöhe als Paar agieren.
Genau. Und damit kommen wir auch dann zu dem tragischen Teil letzten Endes, der aber zuvor in Schönheit mündet. Und zwar beide verbringen einen Tag zusammen, frühstücken zusammen, sind draußen unterwegs, halten Händchen hier, singen vor älteren Damen und testen ihre Gesangsfähigkeiten. Sitzen im Kino zusammen und geben sich einen guten alten französischen Handjob im Kino und über den François Truffaut auch genug drüber geschrieben hat, wie pervers die Franzosen im Kino letzten Endes immer sind. Deswegen der perfekte Film für Cannes damals. Und dann sind sie irgendwann mal im Park und liegen dann beide aufeinander und dann passiert das allererste Mal in diesem Film etwas, das Colin sich sicherlich immer wieder nachgesehnt hat, und zwar einen Kuss. Ein Kuss, der erste richtige Kuss zwischen den beiden, weil das gab es, wie gesagt, in dieser Beziehung nie. Es war ein komplettes Tabu. Da Ray lässt alle Höhen fallen. Die Rüstung ist nicht mehr existent. Und in diesem tragischen Augenblick für ihn sieht man dann einen Blick, wo man merkt, da ist irgendein Zweifel wieder dahinter. Und wir springen dann in die Zukunft ein paar Tage später. Ray ist verschwunden. Colin versucht es noch, bei ihm rein, in die Wohnung zu gehen, ist drinnen, sieht, dass alles weggeräumt ist, keinerlei Spuren, die Community weiß auch nicht, wo Ray hin ist, und Colin, ähnlich wie auch Elio zum Beispiel bei der Verabschiedung von Oliver in Call Me By Your Name, fährt mit seinem Vater noch rum und muss akzeptieren, dass er Ray verloren hat in der Hinsicht, weil Ray dann doch am Ende nicht bereit ist oder vielleicht zu viel Angst hatte, noch mehr zuzulassen, und dass Colin ihn vielleicht auch der Erste war, der ihn wirklich bis dahin mal so herausfordern konnte. Man weiß es natürlich nicht, man lässt es offen, aber Colin hat viel aus dieser Beziehung mitgenommen und viel daraus gelernt und geht dann natürlich dann offen raus, trifft sich mit anderen Männern und geht dann genau diese Beziehung raus. Nur dass er jetzt ganz klar weiß, was er möchte und dass er auch weiß, seine Grenzen vorher zu kommunizieren.
Richtig. Und gerade diese Szene auch, wie Colin bei Ray klingelt. Er kommt ja nicht in die Wohnung rein, aber wir als Zuschauer sehen durch die Kamerafahrt in die Wohnung von außen, dass sie leergeräumt ist. Ja. Und der Moment, der hat mir wirklich ordentlich in die Magengrube geschlagen, weil ich halt direkt wusste, okay, den wirst du nie wiedersehen. Er hat hier alle Zelte abgebrochen. Und er hat sich aus dieser Beziehung, aus diesem Leben, was er sich da aufgebaut hat, komplett geflüchtet. Wie gesagt, die Hintergründe bleiben offen. Du kannst aus Skarsgårds Blick so viel rauslesen. da kann man sich, denke ich, auch jeder so für eine persönliche Version entscheiden, die man dann lieber glauben möchte oder die einen vielleicht auch ein bisschen hinwegtröstet.
Ja. Die, Sache, die halt bleibt, ist, oder die wir alle, glaube ich, miteinander teilen, ist, Ray ist ein Mann, der verschwindet.
Ja, genau. Und Ray ist jemand, der halt vielleicht auch nie das Glück finden wird. Anders als Colin, für den wir ja gerade aktuell mitleiden, weil er so seine erste große Liebe gerade verloren hat. Gerade nach dem Moment, an dem er ihn anscheinend geknackt zu haben schien. Aber wie wir hinterher herausfinden, Colin weiß jetzt, was er will. Er geht da raus und er wird sein Glück finden. Und für Ray wird es wahrscheinlich so aussehen, dass er seinem Glück, oder sagen wir, er wird dem Glück nie nachjagen, sondern er wird wahrscheinlich immer vor seinem Glück fliehen, weil er es nicht zulassen kann.
Perfekt beschrieben. So kann man es auch, denke ich mal, auch stehen lassen. Und ja, es bleibt dann gespannt zu sehen, welche Abenteuer sich dann Colin mit reinreißen lässt. Selbstbewusstsein hat er dafür aufgetankt, Erfahrung hat er gesammelt. Er ist sich jetzt sehr, sehr viel sicherer geworden, was er möchte. Und wie du schon sagtest, er wird schon das Glück finden, letzten Endes.
Genau. Und ich finde es schön, dass der Film auf einem zweiten, ja, ich will nicht sagen Tabubruch endet, aber auf einer zweiten Entzauberung von Männlichkeit, nämlich nachdem wir die homosexuelle Biker-Gang hatten, hat er sich am Ende einen homosexuellen Fußballer klargemacht, die ja angeblich nicht existieren da draußen.
ja, das stimmt natürlich, wie auch am Ende die Fußballshow von ihm mitnimmt und sich auch wieder ganz klassisch so ein bisschen da, ne, can you cook und sowas, und dann hat er auch gesagt, ja, aber auch gleichzeitig direkt schon ein bisschen so dann geäußert hat, ich bin aber auch da und ja, eher an so Sachen interessiert und so weiter und so fort.
Genau.
Und das macht es ja auch gerade, dann merkt man halt schon, okay, er ist schon wesentlich einen Schritt weiter. Es wird sicherlich wieder nicht perfekt sein, aber man nähert sich genau dem wirklichen Ziel an oder der Person, zu der man wirklich auch passt.
Er ist selbstbewusst unterwürfig. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch, aber in der Situation ist es eben genau das, was Colin will.
Absolut. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende unseres kleinen Talks schon mal angekommen. Daniel, wie würdest du es fazitär bezeichnen?
Fazitär war ich extrem begeistert, sowohl visuell als auch vom Pacing, als auch eben vom Cast und der Geschichte dahinter. Ich habe am Anfang den Trailer gesehen und war mir nicht ganz sicher, ob ich Lust auf den Film habe, weil ich so mit toxischen Beziehungen in letzter Zeit nicht unbedingt was anfangen kann. Aber dann hat die liebe Sophia von Ruhe im Saal, schöne Grüße an dieser Stelle, etwas gesagt, was mich dann hat umdenken lassen. Sie sagte nämlich, hier, du erzählst, du hast Angst vor Pillien, aber hast du dir nicht Queer letztes Jahr angeguckt und warst total begeistert? Und dann habe ich gedacht, stimmt, das geht ja so in eine ähnliche Richtung. Von daher bin ich froh, dass ich mich herangetraut habe, weil Pillion eben nicht nur einfach eine toxische Beziehung ist, die einen an die Schmerzgrenze treibt, sondern es ist eben diese Mischung aus Romanze mit Comedy-Elementen, gleichzeitig ein Einblick in eine Szene, den man so persönlich nicht hat. Und ich finde, wie das gespielt wird und wie Harry Lytton in seinem Regiedebüt hier das Ganze inszeniert, fand ich einfach wirklich eindrucksvoll. Es hat Spaß gemacht, ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe mit Colin und Ray mitgefühlt, und von daher gibt es von mir 4 von 5 Sternen für Pillion.
Da gehe ich direkt mit, 4 von 5. Auch bei mir eines der schönen kleinen Highlights, die wir dieses Jahr erleben durften, zumindest im deutschen Kinojahr, der lief ja schon, wie gesagt, letztes Jahr schon ist, und hat ja auch weitestgehend begeistert. Und ja, durch die Bank weg, auch in meiner Bubble, kam er auch sehr gut an. Wie gesagt, kompetent gemacht, tolles Regiedebüt. Ich freue mich schon direkt auf Harry Lytons nächsten Film. Harry Melling, eine Star-Performance in meinen Augen, die er hier jetzt wirklich auch abliefert. Ich hoffe jetzt, dass alle Leute jetzt so ein bisschen mehr in ihm sehen, dass er auch andere Rollen auch kriegt und definitiv auch öfter zu sehen ist. Skarsgård zementiert auch weiterhin sein Vermächtnis als ein sehr variabler Schauspieler, funktioniert wunderbar in dieser Beziehung. Toller Sound, toller Score, gut. Tolle Kameraarbeit, total nischiges Projekt, das aber sehr selbstbewusst inszeniert ist, sehr innig bleibt, sehr intim und gleichzeitig aber auch emotional anregt, gerade gegen Ende, und sehr viel an Möglichkeiten offenbart, wie man den Film interpretieren kann und auch gleichzeitig auch wieder hier eine schöne Subversion auf das Rom-Com-Genre und was für ein Potenzial eigentlich Rom-Coms haben können, indem du halt natürlich die Ernsthaftigkeit, die Leichtigkeit mit reinbringst und auch gewiss bewusst diese Klischees halt auch dann in solchen romantisch angehauchten Filmen umgehen kannst. Also das Genre ist bei weitem nicht tot, es braucht halt nur neue, frische Ideen.
Genau. Und es darf auch mal wie hier an die Schmerzgrenze gehen und muss nicht immer nur dieses Mal nach Zahlen Klischee abgearbeitete sein.
Genau. Es kann eine heile Welt zeigen, aber die muss natürlich aber auch eben erst zusammengebaut werden.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ich denke auch, damit können wir absetzen. Und ja, Daniel, dann bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als dir zu danken für diese tolle, kleine, spontane Aufnahme, die wir gemacht haben.
Sehr gerne, mein Lieber. Ich freue mich auch, dass wir uns für Pillion entschieden haben. Wir hatten ja noch How to Make a Killing auf der Liste. Es wäre natürlich, hätte wieder gepasst, wenn wir zwei wieder was zu Glenn Powell aufnehmen.
Ach Gott, ja.
Das ist wahrscheinlich auch so eine Filmfrühstück-Bingo-Karte mittlerweile. Daniel und Kenan reden über Glenn Powell-Filme. Aber
und finden die meistens nicht gut.
Genau, ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall die bessere Wahl von beiden getroffen.
Auf jeden Fall. Und für die Leute, die ihn vielleicht noch in ihren Filmkunstkinos erwischen können oder ihren kleinen Programmkinos, der läuft noch. Geht rein, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ansonsten wird er sicherlich auch in Kürze digital verfügbar sein, zum Leihen oder zum Kaufen. Nutzt die Chance. Es ist auf jeden Fall einer, der bleibt länger im Gedächtnis und wird auch gerade im Indie-Film-Kanon und auch im Nischen-Kanon, denke ich mal, eine gute Fanbase sich auch aufbauen für die Zukunft. Und auch unseren Podcast, der aus der Nische hervorragt, wollen wir natürlich auch weiter bewerben. Daniel hat es so angekündigt, gibt uns gerne eine gute Bewertung auf allen möglichen Plattformen, folgt uns auf Social Media, über Instagram und bis dahin bleibe ich erstmal Host Kenan Hasic und freue mich auf die nächste Aufnahme, sowohl mit dir oder mit einem aus unserer anderen Redaktion. Bis dahin, gute Nacht und gute Schlacht.
Tschüss.